Ja, das ist der Markus Somm vom Nebelspalter mit dem Hans-Uli Bigler, Direktor vom Schweizerischen Werbeverband. Wir kennen uns gut, deshalb tun wir uns auch du sagen. Herzlich willkommen, Hans-Uli. Freut mich, dass du da bist.
Danke vielmals für die Einladung. Ich bin gespannt auf die Diskussion.
Da bin ich auch gespannt. Wir sind natürlich klar ab und zu gleicher Meinung. Nicht immer, aber wir sind ab und zu gleicher Meinung. Nein, es soll schon ein Gespräch sein, wo wir auch ein bisschen kontroverse Themen ansprechen. Aber natürlich, wir tun auch künstliche Gegensätze schaffen, das ist klar. Vielleicht einmal Hans-Uli Bigler. Wer ist der Hans-Uli Bigler? Der Hans-Uli Bigler kommt, der wird es dann hören, natürlich aus Bern. Er hat Ökonomie studiert, auch in Bern. Er ist, das ist mir wichtig, er ist Oberst im Generalstab, aber AD, also er ist nicht mehr im Feld, so ist es nicht. Er ist eigentlich, muss man sagen, sein ganzes Leben hat er bei den Wirtschaftsverbänden verbracht. Er hat bei der Swisscom gearbeitet, als Direktor, dann bei der Swissmem und so weiter. Aber seit 2008 ist er Direktor vom Schweizerischen Werbeverband. Und das einfach, dass die Leute ein bisschen wissen, es gibt eigentlich in der Schweiz vier grosse, wichtige Spitzenverbände. Einer davon ist der Schweizerische Werbeverband. Ist also ein wichtiger, gewichtiger Verband. Was auch wichtig ist, er hat natürlich auch Erfahrung in der Wirtschaft. Er war Verwaltungsratspräsident von einer Firma für Schulung, wo der SGV, der Gewerbeverband, selber beteiligt war. Er war auch Nationalrat für die FDP, mittlerweile ist er aber jetzt bei der SVP. Er hat drei Kinder und obwohl er Berner ist, wohnt er schon lange im Kanton Zürich. Das ist auch noch wichtig, dass ihr das wisst, weil er ist jetzt also noch ein Jahr im Kanton Zürich auch politisch tätig. Er ist bis nächsten Sommer, kann man sagen, 2023, ist er noch Direktor vom Gewerbeverband. Aber wie das ist bei allen, die etwas zu sagen haben, schafft er natürlich weiter. Da gibt es nicht, also wir tun, auch ich bin dagegen, dass es im Nebelspalter irgendwelches Rentenalter gibt. Und das ist ein bisschen das Thema von uns. Wir fangen mit der AHV an und würden gerne nachher noch auf die Energiepolitik eingehen. Wenn wir Zeit haben, tun wir auch noch Sicherheitspolitik. Jetzt AHV sind wir mitten in einer Abstimmung, wo man schon kann sagen, die Linken und Gewerkschaften, die tun also recht mobilisieren und sie gehen recht weit, wenn man so sagt, ja, was sie jetzt da uns, den Bürgerlichen, alles im Kopf werfen. Bist du überrascht oder wie schätzt du das ein?
Also ganz grundsätzlich muss man nicht sagen, sie gehen ganz weit. Sie kämpfen mit Machenschaften, wo man klar muss verurteilen. Man kann nicht falsche Fakten in die Öffentlichkeit hinein kommunizieren und sagen, so ist es, wenn nachweisbar kann dargelegt werden, dass es nicht stimmt. Also wenn man beispielsweise sagt, Frauen werden weniger Rente haben, ist das einfach falsch. Das ist einfach schlicht falsch. Egal, wie man es die Revision anschaut, aber der Fakt an sich stimmt nicht.
Was hast du das Gefühl, es gibt noch andere Sachen, die ich finde auch, ist also wirklich kratzenziehende Wort, aber was ist eigentlich der Grund für das? Ist, ich meine, es ist eher ein Zeichen von Schwäche, würde ich behaupten. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, es hat zum einen mit der Ideologie zu tun, was sie natürlich vertreten, und zum anderen ist es ganz klar auch eine Profilierung gesehen. Und da glaube ich, sind wir auf beiden Seiten, Befürworter wie Gegner, sind wir uns einig. Das ist so ziemlich die wichtigste Abstimmung, die wir in dieser Legislatur haben. Und das Resultat wird natürlich die weiteren Reformschritte, wird das konditionieren, in die eine oder in die andere Richtung. Mhm. Oder anders gesagt, es geht um extrem viel, das merkt man. Schade ist, wenn es um extrem viel geht, wahrscheinlich, weil man einfach nicht gute Argumente hat, dass man dann zur Polemik und zu Falschausgaben Aussagen muss greifen. Das ist wenig glaubwürdig.
Der Punkt ist ja, dass das Rentenalter, es geht ja um das, gleiches Rentenalter für Männer und Frauen, glaube ich, erstens ist es für die Linke schwierig, sie haben dem schon mal zugestimmt. Sie haben natürlich, klar, sie haben noch Konzessionen bekommen, aber sie haben eigentlich in der Sache zugestimmt. Jetzt können sie nicht kommen und sagen, das ist eigentlich der Untergang vom Oberland, und das sagen sie eigentlich. Und das Zweite, was ich glaube, ist auch ein das Problem, sie wissen selber, sie haben jetzt 30 Jahre behauptet, Männer und Frauen müssen wir unbedingt gleichstellen, sind wir ja dieser Meinung. Aber es war eines der wichtigen Themen von der Linken, und jetzt ist es irgendwo schon ein bisschen widersprüchlich, wie sie antreten.
Ja, das haben sie ja gemerkt. Darum greifen sie jetzt eine Mehrwertsteuererhöhung an, die sie auch braucht bei dieser Reform, und sagen, das gehe ich nicht. Nachdem sie noch im Parlament 0,7% wollten draufschlagen, jetzt sieht die Vorlage vor plus 0,4. Also im Parlament haben sie noch viel mehr wollen. Das war tiptop gewesen. Jetzt, wo wir 0,4 haben, wird das kritisiert als asozial. Und das zeigt die ganze Widersprüchlichkeit.
Ja, und das zeigt eben auch die Defensive, weil ich meine, Mehrwertsteuer ist jetzt die letzten Jahre immer das Allerweltsmittel gewesen, wo die Linken immer gesagt haben, die AHV können wir so retten. Oder sie haben eigentlich das man kann schon sagen, sie haben es erfunden, dass man da auch mit der Mehrwertsteuer immer mehr finanziert.
Das ist richtig. Ich darf daran erinnern, wir haben vor 4 oder 5 Jahren haben wir über die Unternehmenssteuervorlage abgestimmt. Staff hat das geheissen. Und dort hat man gesagt, damit die Linke dieser Unternehmenssteuerreform zugestimmt hat, 0,3 Mehrwertsteuerprozent zusätzlich sind zu finanzieren. Und das geht in die AHV. Das hat etwa 2 Milliarden gebracht. Das wird jetzt noch eine ausgeglichene Rechnung bis etwa 2025 dauern. Aber das Prinzip hat man vor Jahren eigentlich bestätigt. Jetzt hat man das wieder aufgenommen, weil man richtigerweise der Meinung war, das ist der Konsens im Parlament. Die Vorlage ist im Übrigen auch in der Kammer mit grossem Mehr angenommen worden. Und jetzt kommen die Linken und sagen, nein, Mehrwertsteuererhöhung ist asozial. Und jetzt muss man von der Sache noch etwas dazu sagen. 0,4% ist auf dem allgemeinen Satz, also der Konsumsatz. Mhm. Dann gibt es ja den Vorzugssatz für Lebensmittel, für Güter vom täglichen Bedarf und der Tourismusbereich. Dort wird 0,1 erhöht. Und damit ist es eben eine sehr sozial austarierte Lösung, wo man sagt, die Einkommensschichten, die eher tiefer sind, die mehr darauf angewiesen sind oder einen grösseren Anteil von ihrem Einkommen für Grundbedürfnisse müssen ausgeben müssen, dann bleibt dann nicht noch, weiss ich nicht, was anderes übrig, die werden viel weniger belastet. Und die, die mehr Konsumausgaben haben, die haben dann eben die 0,4. Und auch das zeigt, mit eigentlich am Anliegen von der Linken eine Rechnung trägt. Und jetzt, wenn man jetzt sagt, das geht nicht, dann ist das für mich ein Stück weit eigentlich eine argumentative Bankrotterklärung.
Wobei, wir wissen es, oder, warum. Du hast es vorher gesagt, es ist eine symbolische Abstimmung. Es ist nämlich interessant, wenn man es ein bisschen anschaut. Es ist jetzt nicht so viel drin, eigentlich in dieser Reform, oder? Es ist eigentlich ein kleiner, überfälliger Schritt. Aber, du hast gesagt, es ist sehr symbolisch und ich glaube, das ist der Grund, warum die Linke jetzt also tobt, weil sie natürlich ganz genau wissen, es geht jetzt nicht mehr um die inhaltlichen Sachen, sondern es geht darum, könnte die Bürgerlichen ohne uns eine AHV-Reform machen? Das, denke ich, ist die Symbolik, oder?
Ja, das ist der Richtungsentscheid. Das ist das, was ich gesagt habe, die wichtigste Abstimmung. Und es wird entscheiden, in welche Richtung es geht. Und dann kommt auch die normal abstimmungstaktische Überlegung dazu. Mehrwertsteuererhöhung ist eine verfassungsmässig vorgegebene Abstimmung, die man machen muss, die einem absoluten Mehr und einem Ständemehr untersteht. Und da probiert man natürlich über das Ständemehr, dass man die Vorlage zum Kippen bringen kann. Und insofern ist vom Vorgehen her das schon verständlich, aber es rechtfertigt es nicht.
Aber sind nicht die Bürgerlichen auch ein bisschen, ich soll sagen, schon ein bisschen sehr ruhig? Oder wie schätzt du jetzt den Abstimmungskampf ein von den Bürgerlichen?
Ja, das ist immer die grosse Diskussion. Ich sage es mal ein bisschen salopp, wie aggressiv dass man auftreten will. Oder wie stark faktenbezogen dass man argumentieren will. Und wir haben in der Analyse innen gesagt, eigentlich gibt es in dieser Vorlage nur Gewinner. Mhm. Wir wollen die AHV sichern für die Rentner zunächst einmal. Mhm. Wir wollen es aber auch sichern für die Frauen, ganz wichtig. Und wir wollen es sichern für die jungen Generationen. Mhm. Dann von der politischen Mehrheit her haben wir bis Mitte links, bis zu den Grünliberalen die Unterstützung. Die Parteien stehen dahinter. Und von dort her, meine ich, ist es richtig, dass man die Stimmbevölkerung mit Fakten sachlich überzeugt. Mhm. Natürlich kann man kämpferisch auftreten. Wir publizieren es in der Kürze einen offenen Brief an die Gewerkschaft, wo wir sagen, so nicht, so kann man nicht argumentieren. Von allen Wirtschaftsverbandspräsidenten, FDP und SVP-Präsidenten unterschrieben. Und das ist durchaus kämpferisch, aber wir bleiben der Sache verpflichtet. Weil ich glaube, hier geht es um so viel, was so wichtig ist für die Bevölkerung, dass einfach Populismus und Polemik wie das Gewerkschaften und die Linke betreibt, das liegt einfach nicht drin.
Angenommen, was wir jetzt nicht annehmen, weil ich glaube, also ich bin ein bisschen zuversichtlich, ich glaube, das kommt durch, ich weiss nicht, wie es du einschätzt.
Ich bin eben so vorsichtig optimistisch.
Ja, ich habe das Gefühl, das langt, aber wir sollen nicht zu früh zuversichtlich sein.
Einfach muss man immer bis zum Abstimmen
gehen. Genau, wählen und dann stimmen, nicht vergessen.
Und zweimal ja.
Genau,
das ist wichtig.
Zweimal ja, nicht dreimal, nicht viermal, sondern nein, dreimal, nicht viermal. Gut. Nein, aber was wichtig ist, jetzt mal angenommen, sie wirklich scheitern jetzt die doch Mini-Reform. Was würde das jetzt heissen? Weil die Leute sagen ja immer, hey, die AHV, man kann die gar nicht mehr reformieren, man kann nicht mehr fürschen. Was passiert denn?
Also zunächst, die Vorlage reformiert die AHV eben gerade. Mhm. Das Problem ist eigentlich ein einfaches. Wir müssen genug Einnahmen generieren, damit wir die Rente können finanzieren können für die Leute, die in die Pension gehen. Mhm. Jetzt haben wir die Babyboomer-Generation, die in den nächsten paar Jahren in die Rente geht. Also die Ausgaben steigen und darum muss man die Einnahmen muss man stärken. Und wenn wir diese Vorlage durchbringen, dann haben wir die Reform ausgerichtet bis Grössordnung 2030. Also bis 2030 haben wir die Finanzierungslage im Gleichgewicht. Mhm. Wenn das nicht kommt, dann sind wir in zwei Jahren sind wir in einer Defizitsituation, weil das Gesetz sagt, man muss der AHV immer eine Jahresausgabe als Reserve hinterlegen. Mhm. Und weil wir das nicht mehr finanzieren können, werden wir ab 2025 dort eine ungesetzliche Situation haben. Wir werden ein riesen Defizit haben. Mhm. Und jetzt vielleicht in einem Punkt. Oder? Wir sagen dann immer, ja, das BSV, das Bundesamt für Sozialversicherung hat sich schon x-mal geirrt und es ist vielfach besser gekommen und so. Mhm. Und jetzt muss man einfach ganz sachlich sagen, Parameter sind ziemlich klar. Wir weiss, wie viele Leute das wir sind. Wir weiss, wie viel das in die Pensionierung gehen. Eine Unsicherheit ist bei der Zuwanderung, was dort allenfalls noch kommt. Mhm. Wir kennen Mortalitätsraten. Also, wir haben ziemlich sichere Parameter. Und das Bundesamt für Sozialversicherung hat sich in den letzten 10, 15 Jahren nicht verrechnet. Die Prognosen haben gestimmt. Natürlich hat es kurzfristig Schwankungen gegeben. Letztes Jahr zum Beispiel eine gute Börsensituation. Ist heute das ist ja schon wieder alles weg, oder? Es ist alles schon wieder aufgebraucht. Die Prognosen, die sind sehr zutreffend gewesen. Und darum muss man ganz klar sehen, im 25 im Minus. Und dann kommt die politische Überlegung dazu. Wir brauchen für eine AHV-Reform, wenn es rund läuft, gut und gern 5 Jahre. Also, wir schaffen uns da eigentlich eine Situation, wo der ganze Bevölkerung schadet, der Rentner schadet, der Frauen schadet und der Jungen schadet.
Ich glaube, sowieso die eben, ich meine, sagen die Linken, was du jetzt vorher referiert hast, muss ich auch sagen, die haben schon Chuzpe. Das behaupten. Erstens, das Bundesamt für Sozialversicherung ist sozialdemokratisch beherrscht seit, ich weiss nicht wie lange, also schon sehr lange.
Also, Vizedirektorin Colette Norlach kommt vom Gewerkschaftsbund.
Kommen von den Gewerkschaften, also ich habe nicht das Gefühl, dass die extra falsch rechnen, um den Bürgerlichen zu helfen, das ist mal das Erste. Aber das Zweite ist auch, man hat ja immer die Mehrwertsteuer jetzt erhöht für die AHV. Wenn man es nämlich anschaut, die AHV an sich, das Umlageverfahren, sind wir schon lange im Defizit. Also hat eigentlich, muss man auch sagen, das gestimmt, was die Bürgerlichen schon vor 20 Jahren gesagt haben, hört mal, wir werden immer älter und wir haben immer weniger Aktive und immer mehr pensioniert. Das leuchtet ja jedem auch ein. Jetzt sagen wir mal, haben die Bürgerlichen vielleicht einen Fehler gemacht? Hätte man nicht einfach sollen, einmal vor 15 Jahren wirklich einfach immer blockieren, nicht die Mehrwertsteuern erhöhen, sondern einfach sagen, jetzt warten wir mal, bis halt das Defizit da ist und dann sehen sie dort.
Gut, zunächst braucht es eine politische Mehrheit im Volk, namentlich mit dieser Vorlage. Mhm. Und da muss man auch klar sagen, solange die Bevölkerung natürlich keinen Leidensdruck hat, und der ist jetzt in den letzten Jahren gemerkt, das geht in Defizitsituationen rein, ist es schwierig, politische Mehrheiten herzubringen. Das ist das eine. Das Zweite ist, am Schluss geht es um politische Verantwortung. Mhm. Also natürlich haben wir das können machen und sagen, wir lassen einfach den Karren fahren und wir lassen es schleifen und dann kommen wir halt in Defizite rein. Ja, aber wer tut denn die Rente sichern? Und genau das ist es gegangen. Oder? Wir haben gesagt, das können wir uns nicht leisten.
Aber die Linken haben natürlich auch immer blockiert. Die haben ja auch bei den Ausgaben haben sie auch gesagt, da sind wir stur, machen wir nichts. Also eigentlich muss man sagen, ja, also die Bürger haben dann immer nachgegeben und die Linken haben eigentlich nicht wahnsinnig nachgegeben.
Ja, das kann man vielleicht so ausdrücken. Die Frage ist einfach, wer hat mehr politisches Verantwortungsgefühl? Mm-hmm. Und das geht es letztlich. Mm-hmm. Oder? Mm-hmm. Natürlich hätte man können ein paar Situationen herbringen, aber wem hat das geholfen? Mm-hmm. Vielleicht irgendwelche parteipolitische Überlegungen, aber der Bevölkerung, der Rentner, der Bezüger, hat es gar nicht geholfen.
Jetzt, du bist auch Ökonom. Es ist ja wahr, was die Linken auch sagen, dass die Lohnbeiträge sind natürlich immer mehr wert, weil natürlich seit 1948, als die AHV gegründet worden ist, hat man nicht nur eben die AHV ausgebaut, sondern man hat natürlich auch immer mehr verdient. Also man muss schon sagen, die Produktivität von unserer Wirtschaft hat so zugenommen, dass wir viel, viel mehr verdienen, also tun wir auch mehr in die AHV zahlen. Aber lange das nicht, um den Faktor Demografie zu kompensieren?
Nein, das längt nicht. Man muss einfach nach nüchternen Zahlen anschauen. 1948 haben 6,5 aktive Arbeitnehmende, die haben Rentner finanziert. Mhm. 2015 ist es noch knapp 3,4 gewesen. In 10, 15 Jahren werden es etwa noch 2,5 Arbeitnehmende sein, die einen Rentner finanziert. Und das hat mit der demografischen Entwicklung zu tun. Also, die aktive Bevölkerung, die arbeitnehmende Bevölkerung nimmt ab. Die ältere Bevölkerung, die Leute, die in die Pension gehen, die nehmen immer mehr zu. Also, das ist das Ungleichgewicht. Das sind immer weniger, die einzahlen und immer mehr,
gut, aber das sagen die Leute. Aber die Leute, die immer weniger werden, die einzahlen, die zahlen auch mehr. Die zahlen viel mehr ein als 1948. Das ist das Argument.
Also, ist ein relativ schwaches Argument, und das müsste eigentlich der Linken jetzt vorderst sein. Der AHV ist ein Solidaritätswerk. Das heisst, einer, der 1 Million verdient, zahlt genau gleich über die ganze Million AHV ein, wie der oder die, der 10.000 Franken verdient. Rente bekommt der Millionär, wie der Tieflohnbezüger, genau die gleiche. Oder? Wichtig ist einfach, dass er zahlt. Und das ist ja gesellschaftspolitisch die Umverteilung, die man hat wollen, wo gelebte Solidarität ist. Das ist ja der Generationenvertrag, wo man sagt, die Aktiven die Rentner finanzieren, und zwar unabhängig des Einkommens, alle sind daran beteiligt. Und insofern kann man nachher nicht plötzlich kommen und sagen, ja, aber die haben weniger einzahlt, weil es dann die Löhne noch tiefer waren und jetzt profitieren. Also es macht irgendwo, es ist absurd, es macht einfach keinen Sinn.
Nein, weißt, ich meine es nur wirtschaftlich, oder? Es ist natürlich so, die Lohnsumme hat natürlich enorm zugenommen. Und das ist ja da, was die Linken immer wieder sagen. Sie sagen, ja, da müssen wir gar keine Angst haben, solange wir ein gutes Wirtschaftswachstum haben, ist das kein Problem. Aber ich habe ja Zahlen auch mal angeschaut, das Wirtschaftswachstum hat zugenommen, das ist also immer so, ja, das ist klar. Aber das demografische Problem hat eben mehr zugenommen. Deshalb ist das Problem Defizit eben trotzdem.
Darum haben wir vorhin diskutiert, was ist die Zuverlässigkeit von der Prognose vom BSV. Und das BSV trägt diesen Fakten Rechnung und kommt zum Schluss, es längt nicht. Du hast es gesagt. Also, frühere Gewerkschafter und SP-Nationalräte, die verantwortlich zeichnen. Also, weiss Gott jetzt nicht, dass man da irgendein Interesse hätte, die Zahlen zu
halten. Jetzt haben wir das ironische Phänomen, dass der Bundesrat, der das muss vertreten muss, der Berse, Sozialdemokrat, ja, wahrscheinlich eher ein bisschen im Sandwich ist. Wie ist deine Beurteilung? Macht das bis jetzt gut? Hast du das Gefühl, mal, da merken wir, Kollegialitätsprinzip setzt sich ein, oder hast du das Gefühl, er macht es eher ja, so nebenbei?
Nein, ich denke, er setzt sich durchaus ein im Rahmen, wie das sonst bei Abstimmungsvorlagen andere Bundesrätinnen oder Bundesräte auch machen. Das Problem ist eigentlich mehr als Mediales. Also, Medien fokussieren viel weniger auf die Inhalte als auf irgendwelche Nebensächlichkeiten, wie die Bevölkerung darauf reagiert hat, wenn er ins Saal kommt und irgendein Witzli macht über seine Flugeskapade oder was immer. Das ist ja nett, oder? Das füllt da Ziele und dient einem mehr Unterhaltungseffekt, aber für die Sache, und das müsste eigentlich das Interesse der Medien sein, dass sie zur Sachstellung nehmen. Zur Sache tut es nichts und das bringt gar nichts. Also das größere Problem sehe ich eigentlich bei der medialen Berichterstattung, als dass man da am Bärsee-Strick drehen könnte.
Jetzt ein grosses Thema, das eben Gewerkschaften stark betont, ist eben Mann und Frau. Und sagen im Prinzip, ja eben, also bei der AHV ist es ein völliger Unsinn, dort zahlen die Männer mehr, als sie überkommen, und die Frauen zahlen weniger und kommen mehr rüber. Dann hat man die zweite Säule, dort stimmt es, dort ist es ein bisschen umgekehrt, aber hat damit zu tun, dass Frauen Teilzeit arbeiten und wir eigentlich wissen, dass jede normale Ehe eigentlich heisst, man tut das Geld sowieso miteinander teilen. Aber hast du das Gefühl, dass das Argument verfängt in der Bevölkerung, weil einfach so die Meinung stark ist, dass man sagt, ja, eben, die Frauen sind immer benachteiligt worden? Oder wie schätzt du das ein?
Ja, das ist eines der polemischen Argumente, das kann ich nicht anders sagen, das natürlich ein Stück weit greift. Das sehen wir an den Umfragen. Man muss aber dazu klar sagen, Pensionskassenreform, die BVG-Reform, hat nichts mit der ersten Säule zu tun. Also über die zweite Säule, das ist eine separate Vorlage, werden wir ziemlich sicher auch separat können, abstimmen. Dann muss man auch wissen, also das ist jetzt eine Beratung, die Vorlage. Wenn es nach dem Nationalrat geht, dann haben wir dort eine Rentensicherung für 15 Übergangsgenerationen. Also gerade zu sagen, man bekommt den BVG weniger, ist an und für sich unzulässig, weil schon der Bundesrat per se Prämisse gesetzt. Die Renten müssen gesichert werden und der Nationalrat hat das aufgenommen. Was der Ständerat macht, sehen wir jetzt in der Herbstsession. Also insofern stimmt einfach die Argumentation nicht. Und dann in der AHV, das muss man deutlich unterstreichen, die Frauen zahlen Genau ein Drittel, nach Berechnung vom BSV, ein Drittel zahlen sie ein, 56% vom Rentenvolumen beziehen sie. Also dort haben wir ja die Umverteilung von Mann zu Frau. Ich habe kein Problem damit. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich Teilzeitbeschäftigung gegeben ist und zum Teil Erwerbsausfälle wegen Mutterschaft und was immer. Das ist in Ordnung, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber nachher geht es behaupten, die Frauen haben weniger, das ist einfach von den Fakten her nicht
korrekt. Ja, und eben, das ist in der Praxis auch völlig irrelevant, weil die meisten Leute, die verheiratet sind, die tun sowieso das Geld und auch bei der Rente nachher einfach zusammen in eine Kasse und gehen es miteinander aus. Ich glaube nicht, dass man im Migros geht und nachher sagt der Mann irgendwie der Frau, du, also die Spargel darfst du nicht nehmen, weil deine Rente ist tief. Das geht nicht, oder besser gesagt, also, das ist so unrealistisch, stimmt ja nicht. Und zweitens, wenn die Entscheidung kommt, dann wird das ja 50-50 aufteilt. Und zwar auch BVG. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Also das ganze Kapital, das der Mann mehr anspart als die Frau, weil der Mann häufig höhere Pensen geschaffen hat als die Frau, wird nachher 50-50 geteilt. Also da kann man auch sagen, die Leute, die nicht mehr verheiratet sind, die haben gar keinen Nachteil. Dort ist es eigentlich eher wieder so, dass die Frau dann auch wieder sehr stark profitiert, was auch richtig ist. Aber ich sage einfach, es ist eigentlich unglaublich.
Ja, und es geht ja dann noch weiter. Dort, wo es dann nicht reicht, in den wirklichen Tieflohnbezügen, wo zum Teil auch die AHV-Rente knapp ist, dort haben wir noch die Ergänzungsleistung. Also es ist ein ganzer Sicherheitsschirm, sage ich mal, ist aufgezogen worden, wo man gesagt hat, mit der AHV, 1948, mit der AHV, will man die Existenzsicherung gewährleisten von der Bevölkerung. Und ich finde das ein super Werk. Mhm. Und darum ist es so wichtig, dass man Sorge hat dazu und nicht jetzt mutwillig die Finanzierung gefährden. Und nachher haben wir auf Jahre raus haben wir keine Lösung und gehen in eine Defizitsituation, die allen schadet, den Rentner, den Frauen und den Jungen.
Würdest du sagen, wenn man jetzt das gewinnt, ist es ja eben ein Erfolg eigentlich von den Bürgerlichen bis zu den Grünliberalen. Das ist also eine grosse Koalition. Kann sich das wiederholen lassen in anderen Themen? Oder ist es das irgendwie ein Eintagsfliegen? Oder hast du das Gefühl, das könnte jetzt einmal dazu führen, dass die bürgerlichen Parteien, reden jetzt vor allem FDP, SVP und der Mitte, ja, einfach ein bisschen besser kooperieren? Weil, sind wir ehrlich, die Linke haben 30% in der Bevölkerung und kommen eigentlich immer unglaublich weit mit dieser Minderheitsposition.
Ich glaube nicht, dass es aus dem aus einen Trend gibt für sämtliche politische Geschäfte. Also typischerweise die Mitte, und das sage ich wertfrei, aber die ist in der Mitte, weil sie mal links und mal rechts Mehrheiten eben schafft. Und das wird weiterhin der Fall sein. Was ich viel wichtiger finde, ist, dass man das Dogma durchbricht, wo besagt, ohne die Linken kann man überhaupt keine Sozialversicherungsabstimmung gewinnen. Das ist ganz wichtig, weil es ist darum wichtig, und wir sehen es jetzt im Abstimmungskampf, wenn die Linke polemisiert und die Rechte bis mit der Links hat sich sachlich zu einem Kompromiss durchgerungen, dann muss man den Kompromiss stärken und voranbringen und die Linien stützen und die anderen halt weiter polemisieren.
Du selber hast auch Konsequenzen gezogen aus dieser, Kalter Krieg ist völlig übertrieben, aber wir wissen, alle die drei bürgerlichen Parteien haben früher, aber das ist jetzt auch schon lange her, 40 Jahre oder so, besser kooperiert. Du bist bei der FDP gewesen, aus Überzeugung, jetzt bist du in der SVP, aus Überzeugung. Ja. Genau. Was ist der Grund? Was hat jetzt da den Ausschlag gegeben für dich?
Ja, das ist so ein Entwicklungsprozess gewesen. Ich meine, meine Positionen sind seit Jahren bekannt. Mhm. Die haben nicht gross geändert. Ich setze mich für eine saubere Ordnungspolitik ein. Ich will möglichst wenig Regulierung. Ich will den Staat dort, was er wirklich braucht. Mhm. Also zum Beispiel bei der Sicherheit oder bei der Infrastruktur oder eben Sozialversicherung. Aber ich will nicht alles und jedes reguliert haben. Das bedeutet auch, dass man einen sauberen Finanzhaushalt hat. Da geht es um Bildungspolitik auf allen Stufen. Das sind die Positionen, die ich immer vertreten habe. Und da habe ich schon das Gefühl, für mich ist das einfach zu stark hin und her gegangen und ist die klarere Haltung bei der SVP. Und das ist dann letztendlich der Grund gewesen, dass ich gewechselt habe. Abgesehen davon haben wir ja immer schon unterstellt, ich sei sowieso ein SVPler, oder? Das hat jeder Journalist am anderen abgeschrieben.
Das unterstellt man mir auch. Ja. Alle, die richtig freisinnig sind, gelten als SVP.
Genau. Aber das hat mich eigentlich nie so gestört. Ich habe mal irgendwo einer Journalistin gesagt, das ist ein mediales Geschwätz. Das füllt da Ziele. Aber ich habe heute den Eindruck, ich habe einen guten Entscheid getroffen und mit meinen Positionen sehe ich mich gespiegelt in den Positionen von der SVP.
Aber gibt es konkret ein, zwei Beispiele? Weißt du, was da irgendwie den Zapfen abgehauen hat?
Ja, es haben wir nie den Zapfen abgehauen, aber also eins von den Themen, wo jetzt wirklich einfach eine Hin- und Herbewegung ist, das ist der ganze Öko-Kurs von der FDP. Oder man hat im 18. eine sehr gute CO2-Revision aufgeläust. Dummerweise hat sie keine Mehrheit gefunden. Die FDP ist dort eigentlich inhaltlich federführend gewesen. Man hat sehr viel erreicht. Hat sich nachher in Ecken hineinstellen wegen der FDP sei die Vorlage gescheitert, was aber nicht der Fall war. Und dann haben wir gesagt, jetzt muss man den Kurs wechseln, und hat eine Parteiumfrage gemacht und hat dann den Öko-Kurswechsel eingeleitet. Jetzt das an sich ist normale Parteipolitik, das wäre dann nicht zu kritisieren, oder? Was mich aber dann gestört hat, ich bin ja Präsident vom Nuklearforum, das heisst, ich setze mich auch für Kerntechnologie und in dieser Abstimmung hat es eine Frage gehabt, soll man KKW neu bauen oder nicht? 56% haben dem zugestimmt. Und dann hat die Parteileitung gefunden, das passt jetzt in den neuen Öko-Kurs rein, also nehmen wir das raus. Gut, auch da kann man sagen, Parteipolitik, Zähne knirschen, aber es ist halt so gelaufen.
Gut, dann musst du keine Umfrage machen, wenn es nachher nicht ernst
ist. Ja, natürlich nicht, also. Aber lassen wir das mal noch, oder? Und jetzt kommt Korrektur und sagen wir plötzlich wieder, Gott sei Dank, das finde ich gut, oder? Aber jetzt sagen wir plötzlich wieder, nein, das ist eine gute Sache, das können wir grundsätzlich unterstützen. Und das ist eins von diesen Beispielen, wie das hin und her geht, wo ich einfach auch merke, und das widerspricht eben meinem Naturell, ich kämpfe hartnäckig für eine Position, auch wenn ich in der Minderheit bin. Ich bin beim Insta, institutionellen Rahmenabkommen, bin ich von Anfang an in der Minderheit gewesen, in der Fraktion, dann wie einer von den Ersten gewesen, der am 19. in der NZZ die Mängel hat aufgelistet, wo der Bundesrat dann alle.
Und hast du jetzt gewonnen, eigentlich?
Und auch dort haben wir zuerst gesagt, ja, das unterstützen wir. Mit Konsequenzen natürlich von Reaktion an der Parteibasis. Und nachher am Schluss haben wir plötzlich wieder gesagt, nein, eigentlich können wir gleich nicht darauf eintreten. Und da finde ich, da fehlt so ein bisschen Geradlinigkeit.
Der Kompass, oder?
Ja, letztlich der Kompass.
Weil das ist etwas vom Deprimierendsten. Weißt, ich habe ja das mitbekommen, aus meiner Sicht, oder? Ein Thema, das die FDP am meisten geschwächt hat, ist die Europafrage. Wo man einfach nie irgendwie im Freisinn gewusst hat, sind wir jetzt für den Beitritt, sind wir nicht Beitritt, sind wir Integration, sind wir bilateral. Und dann ist man immer so ein bisschen, eben auch meiner Meinung nach, naiv bis oberflächlich gewesen und gemeint, bilateraler Weg, das ist super. Dabei hat man nicht gemerkt, das kennen wir ja, dass im Heimlichen eigentlich da viel mehr rein projiziert worden ist, als man hätte wollen. Aber ich habe dann gemeint, oder, wo das Rahmenabkommen gescheitert ist, nicht zuletzt auch, weil Leute aus der FDP, du sowieso, aber auch Thierry Burkhardt zum Beispiel, der jetzt Präsident ist, gesagt haben, das geht nicht, das Insta, das ist nicht gut. Auch der Schneider Ammann, der ehemalige Bundesrat, hat das auch gesagt. Deshalb ist es auch gescheitert. Und ich denke, jetzt kommt endlich ein bisschen Ruhe, weil jetzt könnte man sich endlich mal auf liberale Grundwerte wieder konzentrieren. Und nicht immer die weichen Knie bekommen, oder? Und jetzt finde ich, ist es wieder so. Jetzt kommen wir jetzt einfach mit dem grünen Thema. Und dort haben sie auch so weiche Knie. Oder? Da habe ich so das Gefühl, wo ist jetzt der Kompass? Ich meine, aus einer grünen Sicht ist für mich das ein No-Brainer, dass man Atomkraft braucht. Also wenn man es wirklich ernst nimmt mit der Klimaerwärmung und da das Gefühl hat, doch, das ist ein Problem und wir gehen jetzt mal von dem aus und ich sehe es auch so, es ist ein Fakt. Das Klima tut sich erwärmen. Dann muss man auf Atomkraft setzen. Und ich verstehe nicht, warum die FDP immer wieder so eben going wobbly, oder? Immer so, was ist da los?
Also du kennst ja gut, kleine Anekdote. Der Weltklimarat hat 2018 in Katowice in Polen hat er gesagt, Kerntechnologie leistet einen wichtigen Beitrag an die Reduktion von CO2, wenn man kurzfristig möglichst rasch der Erderwärmung unter 1,5 Grad tun. Das hat mich veranlasst, auch das Präsident Nuklearforum, oder, dass ich in der Sonntagszeitung gesagt habe, man muss sich in der Schweiz Gedanken machen, wie man Kerntechnologie wieder kann mit einbeziehen kann in die Lösungsfindung. Und der Technologiemix muss offen sein. Hat mir umgehend das Telefon von der damaligen Parteipräsidentin eingetragen.
Petra Rössi.
Genau. Und letztlich sind das Fakten. Also, da kann man jetzt nicht einfach sagen, das ist ein politischer Positionsbezug. Das ist der Weltklimarat. Und wenn man das in Frage stellen mit der Kerntechnologie, dann muss man all die Fragen stellen, die von dieser Seite kommen. Also, das ist nicht ein Auswahlmenü, wo man eigentlich sagen kann, das ist super und jetzt müssen wir wieder Weltklimarat. Man sagt, nein, das passt mir nicht, das ist gar nicht. Das ist einfach nicht glaubwürdig, oder?
Vor allem verstehe ich ja nicht, das rein wirklich parteipolitisch. Was soll die FDP gewinnen? Was für Wähler soll sie gewinnen, wenn sie sagt, wir sind jetzt auch gegen Atomkraft? Nein, danke. Obwohl wir 50 Jahre das bekämpft haben. Ich verstehe die Strategie gar nicht.
Ja, das kann ich auch nicht beantworten.
Wir haben es nicht herausgefunden. Nein, aber wir sind jetzt schon bei der Energiepolitik und da geht es auch wieder ein bisschen das rein, was ich vorher ein bisschen angesprochen habe. Ich finde jetzt, eigentlich sollten die Bürger doch jetzt fast jeden Tag sagen, wir wollen das Atomkraftwerk. Wir wollen jetzt eins. Auch wenn das nachher 20 Jahre geht, ist gleich. Aber man muss doch jetzt mal das Narrativ ändern. Warum hören wir das so viel? Von wem haben die bürgerlichen Angst?
Gut, der Ständerat Knecht von der SVP Aargau hat eine Motion eingereicht. Die ist leider abgelehnt worden, wobei das ist vorausschaubar gewesen. Letzte Sommersession, als man recht ist. Also da gibt es sehr wohl Stimmen. Und Peter Schilliger von der FDP Luzern, der immer wieder darauf hinweist, Kerntechnologie ist wichtig. Also die Stimmen, die gibt es durchaus. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Das Problem ist eigentlich, das Atomneubauverbot, und das müsste aus dem Gesetz rausgenommen werden, das muss man da sagen. Das ist im Moment wahrscheinlich nicht mehrheitsfähig. Es ist einfach so, ob es einem gefällt oder nicht.
Im Parlament?
Im Parlament, ja. Das ist eine Gesetzesänderung, die das Parlament müsste beschließen und könnte es allenfalls ein Referendum geben. Mhm. Hingegen, was ganz wichtig ist, ist die Verlängerung der Laufzeiten. Mhm. Und dort ist kritisch feststellen, dass man natürlich mit immer mehr Auflagen, indem man gesagt, der Rückstellungsfonds Rückbau von Kacken, man das alles erhöht, finanziell und die Auflagen. Und das heisst, die Abschreiber von den Investitionen für Betriebe sind natürlich immer höher geworden. Und damit ist die ganze Produktion auch.
Und dann sagt man, es lohnt sich nicht.
Und dann sagt man, es sei zu teuer, oder? Also, es ist politisch.
Aber sagen wir mal, das ist auch in der Schweiz so: Solarpanels. Da haben wir auch unglaubliche Kosten für die Entsorgung. Das wird heute nicht berücksichtigt. Also wenn einer ein Solarpanel aufbaut, muss er nicht jetzt schon in einen Fonds reinzahlen, um sein Solarpanel nachher zu entsorgen.
Ja, überhaupt nicht.
Bei den Windkraftwerken ist es auch nicht so. Man kann auch sagen, bei den Flusskraftwerken ist es nicht so. Es ist nie nicht so.
Und bei den Autobatterien, ja. Das Lithium entsorgen, das ist überhaupt kein Thema.
Und das ist ein
Problem. Das wird uns in 10 Jahren wird uns das einholen. Ist das, du sagst, es ist ein Riesenproblem, wie man das
so macht. Aber das ist auch so etwas, was ich nicht verstehe, warum die Bürger da nicht mehr Druck machen und sagen, gut, okay, wir sind für Solar, aber dann machen wir das Gleiche wie bei der Atomkraft. Und dann sehen wir dann, wie denn die Rechnung aufgeht, abgesehen davon, dass du beim Solar also immer ein Backup brauchst. Also musst du immer 2 Anlagen eigentlich bauen.
Und nachher sind wir natürlich in der politischen Diskussion drin, wie viel ist subventioniert, oder? Also, man kann schon sagen, Solar sei gegünstigt. Man muss dann nochmal aufrechnen, wie viel Subvention das drinnen ist. Auf x Kanal. Das ist ja eine von den enttäuschenden Entwicklungen mit der Energiestrategie 2050. Wir haben dann zumal gesagt, bis 2025, gehen wir im Subventionspfad auf Null. Haben keine Subventionen mehr. Ja, was machen wir politisch? Sollten wir es verlängern bis 2030? Kann der Rutsch schon sagen, wir werden 2030 wieder verlängert. Das weisst du auch so gut.
Das ist ein Naturgesetz. Ja, also ich glaube, es gibt keine einzige Subvention in Bern, wo mal einst so gebaut worden ist, oder? So. Gell? Das ist so. Seit 1848. Ja. Kannst du also davon ausgehen.
Also in den 4 Jahren, wo ich im Parlament war, war der Haushalt, war bei der Finanzkommission, wo ich angefangen in dieser Kommission, ist der Finanzhaushalt bei 62 Milliarden gewesen. Nach 4 Jahren, als ich gegangen bin, war ich bei über 70 Milliarden gewesen.
Aber es ist schon Wahnsinn.
Das ist verrückt.
Ich meine, fast alle bürgerlichen Politiker sagen dem vor den Wahlen, wir sind für einen schlankeren Staat. Also einmal frage ich mich schon, wie geht denn das? Du hast es jetzt gesehen. Wie geht das? Wie geht denn das? Tun denn die Bürgerlichen in der Kommission plötzlich nicht mehr so stimmen, wie sie vorher gesagt haben.
Stichwort hast du gebracht vor den Wahlen.
Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Und weißt du, was ich auch verrückt finde, das hast du ja gesehen bei der Abstimmung über die Schuldenbremse, dass die Leute ja dann nachher mit, ich weiss nicht, wie viel Prozent haben da zugestimmt, 80%, fast 80%.
Ja,
also die Schweizer wollen unbedingt ein sparsamer Staat. Es ist nicht mehrheitsfähig, was das Parlament die ganze Zeit macht. Das finde ich schon. Ist schon hart. Aber jetzt sind wir schon bei der Energiepolitik. Es nimmt mich Wunder, seine Einreizstudie, was sollte man jetzt machen? Wenn du jetzt wirklich, du wärst jetzt der Energieminister, was kann man machen?
Es gibt verschiedene Zeithorizonte. Mhm. Oder für das Grundsatzproblem zu lösen. Und die Strommangellage, die wir jetzt diskutieren, die werden wir nächstes Jahr und in 2-3 Jahren meiner Meinung nach mit ziemlicher Sicherheit wieder diskutieren. Das heisst, langfristig müssen wir uns die Überlegung machen, wie können wir sämtliche Kapazitäten ausbauen. Mhm. Und dort bin ich klar für eine Technologieoffenheit, also Photovoltaik, Windkraft, Kerntechnologie, Wasserkraft, all das. Oder? Mhm. Und damit man das machen kann, muss man halt auch gewisse Stellschrauben drehen. Also Kernkraft haben wir jetzt abgehandelt, oder? Und dann muss man endlich einmal die Wasserkraftwerke das Beschwerderecht rausnehmen oder eindämmen, damit man die Bauten machen kann. Da haben wir, glaube ich, einen guten Schritt mit dem runden Tisch gemacht. Aber auch dort hat immer noch Hindernisse. Bisher nachher zu Bewilligungsverfahren, wo baurechtlich notwendig sind, wenn Solarpanels was tut, dass man dort umstellt auf Meldepflichten. Das muss man alles vereinfachen. Mhm. Kurzfristig haben wir die Problematik, dass wir zu wenig Kapazität oder zu wenig Produktion haben. Und dann gibt es den Zusammenhang mit dem Preis. Und weil der Markt schwierig organisiert ist und es eigentlich ein böses Geschäft ist, tun sich die Probleme eigentlich zusätzlich noch gegenseitig verstärken. Also wenn ich heute Strom kaufe, dann kaufe ich eigentlich für ein Jahr raus und muss das Termingeschäft muss ich ja dann absichern, damit ich den Strom überhaupt garantiert dann überkomme. Und das ist die Schwierigkeit von dem ganzen Markt. Jetzt, was muss man tun? Wir schlagen vor vom Gewerbeverband, dass man sich wieder überlegt, dass die Firmen, die in Freimarkt sind gegangen, dass die zurückkommen und die Wahlmöglichkeit haben in Grundversorgung. Der Gesetzgeber sagt heute, das ist ein Einmalprinzip, also einmal frei, immer frei und dafür kannst du nicht mehr zurück. Mhm. Wenn man das Gesetz anschaut, dann muss man sagen, im Gesetz steht nichts von diesem Prinzip. Mhm. Es ist sogar so, dass man im Artikel 6 vom Stromversorgungsgesetz von den Konsumenten unter 100'000 Megawatt redet und erst und sagt, die sind im geschlossenen Markt drin und im Umkehrschluss gibt er das nachher die anderen, die im freien Markt drin sind. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum das? Mhm. Und dann muss man mal ganz kritisch feststellen, der freie Markt, der sogenannte Freimarkt, der existiert gar nicht so. Und das sehen wir jetzt bei diesen Preisen exemplarisch. Zum Teil bekommst du neue Offerten. Also kannst du nicht einmal mehr auswählen. Und wenn du könntest auswählen, hast du vielleicht ein Angebot von 8 Anbietern. Also der Markt, der sogenannte Freimarkt, der ist oligopolistisch organisiert. Und der Einzelstrom, Grossverbraucher, auf der anderen Seite der Konsument, der hat keine Marktmacht.
Aber jetzt
und darum haben wir keinen freien Markt. Oder? Und jetzt wollen wir eigentlich mit der Möglichkeit, dass einer noch zurück kann in die Grundversorgung, wollen wir ihm eigentlich Marktmacht stärken, damit er dort anders kauft.
Aber kann man nicht sagen, ja, jetzt habt ihr, oder? Also nicht ihr, aber viele Unternehmen haben jetzt profitiert von tieferen Strompreisen, weil sie auf den freien Markt gegangen sind. Jahrelang haben sie von dem profitiert. Und jetzt, wo sie ein bisschen mehr zahlen wollen, sie wieder zurück. Das ist also schon noch inkonsequent. Und wenn sie in die Grundversorgung zurückgehen, heisst das natürlich schon, dass die Preise, die gehen ja sowieso rauf in der Grundversorgung, aber sie gehen noch mehr rauf.
Ja, das sagt ja vor allem der Vertreter vom Verband für Elektrizitätswerke, oder? Hat sogar von asozial geredet. Das ist natürlich ein Problem, das er hat, oder was seine Firmen haben, seine Stromanbieter im Geschäftsmodell innen. Und das sehen wir sehr wohl. Es ist ein Börsengeschäft, oder? Und darum, wenn man den Wechsel macht, müsste man sich überlegen, dass man eine gewisse Wartezeit nimmt, zum Beispiel von einem Jahr, damit man entsprechend auch auf Marktgegebenheiten kann reagieren und nicht einfach von heute auf morgen. Und damit wird es dann auch zu einem anderen Entscheid. Man muss auch sehen, oder? Ich nehme ein Beispiel von einer Druckerei. Der zahlt, oder wenn er die Offerten annimmt, der hat jetzt eine Offerte auf dem Tisch, dass er 500% mehr Strom hat. Also heute zahlt er irgendwo um die 90'000 und die Offerte ist 600'000. Also das sind Kostenblöcke, die die Firmen nicht einfach Geld können wegstecken können. Und nicht einfach können sagen, das können wir über die Reserven abdecken. Ja. Also da geht es rasch um die Fragesicherung von Arbeitsplätzen.
Und, darf ich ja noch sagen, eigentlich, wer ist eigentlich schuld, dass jetzt der Preis aufgegangen ist? Eben, weil zum Beispiel genau die Elektrizitätswerke haben ihre Produktionskapazitäten zu wenig ausgebaut, ja, oder?
Ganz genau.
Also eigentlich hat die das eigentlich gemacht und jetzt müssen wir das zahlen.
Oder? Und wenn man sich jetzt den Fall nimmt, oder, dann hat er dann geschrieben, ja, das habe ihm eigentlich, der Broker empfohlen, soll doch in freien Markt dann haben den besseren Preis. Jetzt kann man schon so argumentieren, wie du sagen, die haben davon, profitiert. Aber ich glaube, ein Stück weit ist es so als Marktversagen. Und bis jetzt ist der Stromkostenanteil nicht ein relevanter gewesen. Also, die Firmen haben jetzt nicht den Fokus zuallererst dort, wie andere Kostenblöcke bewirtschaftet sind, dass sie unternehmenseffizient sind. Jetzt kommt es plötzlich, oder? Und jetzt geht es einfach darum, dass man da probiert, Lösungen zu haben. Was wäre die Alternative, wenn man nicht auf die Forderung einstellt? Das muss man sich auch überlegen, oder? Und dann sind wir rasch einmal bei diesen Forderungen, was heisst Preisdeckelung. Wobei niemand wüsste, wo die Preisdeckelung sein wird. Oder die Forderung, unangemessenen Gewinn abschöpfen. Ich habe keine Ahnung, wie sich unangemessen sollte definieren. Oder, oder dass man sagt, man muss eine Härtefallregelung machen und muss den Firmen Kredit geben. Das klingt im Moment gut, aber wenn ich Kredit gebe, dann ich einfach das Problem hinterher schieben. Also ich muss ja wieder zurückzahlen.
Ja, und Steuerzahler müssen das
gleich zahlen. Steuerzahler geben Garantie. Oder? Also, so gesehen haben wir den Eindruck, die Alternativen funktionieren nicht und darum sind wir zu dieser Überlegung gekommen.
Ist es nicht auch so, dass eben, wie soll ich sagen, bei Staatseingriff ist halt immer so, du hast immer unerwünschte Nebenwirkungen und nachher siehst du, dass es nicht gut ist und dann findest du, ja, dann tun wir halt nochmal eingreifen und dann hast du nochmal Nebenwirkungen. Es ist eigentlich eine Spirale des Todes.
Ja, das ist korrekt und nachher merkt man schon noch, oder? Die ganze Covid-Pandemie ist in den Hinterköpfen immer noch da. Also, es ist fast wie ein Reflex, dass man sagt, ja, wir haben das ja schon in der Covid-Pandemie gemacht, jetzt können wir hier auch wieder mit Härtefallkrediten arbeiten. Jetzt gibt es einen wesentlichen Unterschied. Bei den Covid-Krediten hat man ganze Wirtschaftszweige staatlich verordnet
zugetan. Ja,
hier haben wir ein Marktpreisproblem, oder? Also ganz eine andere Ausgangslage und darum kann man nicht einfach mit der gleichen Instrumenten.
Ja, wobei eben, ich würde jetzt noch stärker betonen, auch da war eigentlich Staatsversagen gewesen, weil der Staat hat früher die Stromversorgung garantiert. Und das ist ja, wie jetzt gerade letztens jemand erzählt, ja, mein Vater hat mir das erzählt, Axpo, hat früher einen Auftrag, Stromversorgungsauftrag. Sie haben das müssen garantieren. Und der Heinz Karrer, den wir eben gut kennen, Präsident von Econom Suisse, ein famoser Präsident, aus meiner Sicht kein guter Präsident, hat das streichen lassen. Und jetzt sagt Axpo, ist uns doch gleich. Und früher haben wir 150 Jahre lang einfach die Elektrizitätswerke, die haben den Versorgungsauftrag gehabt. Und es ist dort aber auch richtig staatlich gewesen, also mehr oder weniger staatlich. Und was ich immer so schlimm finde, sehen wir auch bei den Universitäten, wenn du nicht richtig privatisierst, du tust es so pseudo-privatisieren und dann hast du beide Nachteile. Du hast Marktversagen und Staatsversagen.
Ja, gut, man muss einfach mal sagen, ich stimme mit dem überein, was du sagst. Aber es war ein politischer Entscheid, oder? Das ist letztlich eine Problematik an dieser ganzen Diskussion. Aber ich bin mit dir einverstanden. Es ist letztlich der Staat, der Kapazitäten abgebaut hat und der verhindert hat, dass wir Versorgungssicherheit haben. Nicht im Sinn von Autarkie, aber doch so, dass man sauber durch den Winter durchkommt.
Ja, wir haben es im Strom gehabt. Wir haben ja
und auch Autarkie gehabt, oder? Ja.
Praktisch, oder? Wir haben sogar exportiert, sogar im Winter haben wir exportiert bis 2001.
Ja, ist richtig. Und nach ihrer Energiestrategie hat man eigentlich eine Importstrategie gewählt und hat die schön geredet. Und jetzt bewahrheitet sich halt nicht. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir in dem Sinn, in Anführungszeichen, Staatsversagen haben, habe ich nicht den Eindruck, dass wir jetzt wie man das zum Beispiel in Deutschland sieht, staatlich verordnet, Pfad darf eingreifen. Wer zahlt zum Schluss? Es ist nicht der Staat. Es ist der Konsument. Es ist der Strom. Also jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin muss zahlen.
Und am Schluss zahlt er ja auch die Arbeitslosenversicherung von den Leuten, die dann entlohnt werden, weil die Firmen das auch nicht mehr können zahlen. Bist du aber jetzt, wenn man die Stromkrisen anschaut, bist du da jetzt zuversichtlich, dass man das politisch anbringt, dass man auch neue Mehrheiten findet für, einfach muss ich jetzt ehrlich sagen, für eine realistische Energiepolitik? Weil die Energiestrategie, das ist Traumtänzerei gewesen, die schön tönt hat. Aber wir haben alle gewusst, das funktioniert nicht. Aber sind die Leute jetzt so weit, dass man wieder den Realismus anbringt?
Also gut, jetzt kommt es zuerst darauf an, was man unter Stromkrise versteht. Mhm. Ich wehre mich gegen den Begriff, dass wir eine Stromkrise haben. Wir im Moment ein Marktpreisproblem und ein Mengenproblem. Das ist die Ausgangslage. Oder? Mit Blick auf eine auffällige Mangellage, wo der Bundesrat sagt, es könnte etwa Ende Februar, Mitte Februar, Ende Februar kommen, wenn es in der kalten Phase drin ist, bin ich insofern zuversichtlich, als man das jetzt frühzeitig sich überlegt, wie begegnet man dem und mit so Eskalationsstufen definiert. Natürlich ist das noch nicht fertig ausgearbeitet in sämtlichen Details, aber vom Ablauf her ist es eigentlich klar, wie das sollte laufen. Jetzt am Anfang der Appell an die Bevölkerung, Strom zu sparen. Jetzt kann man lange darüber diskutieren, ob das schlau ist oder nicht, oder? Und es gibt da lustige Witzli, die da gemacht werden können. Ich stelle aber schon fest, einfach schon nur in meinem privaten Umfeld, fast alle reden von Strom sparen. Und letztendlich schauen alle ein bisschen, was sie machen können. Das Problem ist einfach, das ist nicht messbar. Also, wie viel Strom sparst jetzt du oder ich? Oder? Auch wenn wir sagen, wir jetzt das Licht löschen oder so, ist es genützt oder nicht, keine Ahnung. Aber das werden wir dann sehen. In Bezug auf den Strommarkt, glaube ich, muss man an dieser Stelle auch sagen, es hängt sehr stark davon ab, was Europa macht. Das muss man klar sagen. Oder? Wenn Brüssel anfängt, den Strommarkt anders zu organisieren, das ist ein internationales Geschäft, wir beziehen den Strom an der Börse in Leipzig, dem können wir uns nicht entziehen. Oder? Also hier zu meinen, die Schweiz könnte eine völlig unabhängige, eine eigene Strommarktorganisation aufbauen, der täuscht sich wahrscheinlich. Und wenn man die Entwicklungen auch nicht zu bewerten, ob die gut sind oder schlecht, aber wenn man das anschaut in Brüssel, dann stellt man fest, da passiert eine Veränderung, die sich die Schweiz wahrscheinlich nicht kann entziehen kann. Und damit, und du hast die Frage gestellt nach den Mehrheiten, wird eigentlich mehr exogen von außen her, wird die politische Diskussion angestoßen werden, als dass jetzt Politik in der Schweiz wird also natürlich schaut man es anders an, aber es gibt nicht eine neue Organisation in der Schweiz.
Jetzt habe ich es am Anfang gesagt, wir sind bald am Schluss, aber du bist auch Oberst, also hast sehr viel Militär gemacht, hast sicher an die Schweizer Armee geglaubt, sonst hättest du das nicht gemacht. Glaubst du, dass seit wir jetzt den Krieg haben in der Ukraine, den Krieg wieder in Europa, dass jetzt das Umdenken eingetreten ist? Oder hast du das Gefühl, das ist ein kurzer Schock gewesen und geht wieder vorbei? Gewisse Leute reden von einer Zeitenwende und so weiter. Wie schätzt du das ein? Ist es eine Zeitenwende? Werden die Leute, kann man auch sagen, konservativer, weil eben Realismus wieder mehr gefragt ist? Wie schätzt du das ein?
Das ist noch schwer abzuschätzen, meiner Meinung nach. Also, ist das ein kurzfristiger Trend? Ich meine, der Krieg läuft immer noch. Wir stehen immer noch unter dem Eindruck von Fernsehen und Zeitungsbildern. Und damit ist einem das viel näher. Jetzt sollte es hoffentlich irgendwann zu einem Waffenstillstand kommen, wie es dann weitergeht. Das finde ich noch offen. Ich finde grundsätzlich gut, dass man sehr rasch gesagt, man muss Militärausgaben aufentun. Ich teile auch die Haltung, wo man sagt, es sollte 1% vom Bruttoinlandprodukt sein. Eine Forderung, die ich mir schon in vielen Jahren dafür mal mehr und mal weniger eingesetzt habe. Aber von Stossrichtung her finde ich das gut. Problematik ist wahrscheinlich jetzt die, dass man sich neu muss überlegen muss, wie sehen, gerade unter dem Eindruck vom Ukraine-Krieg, wie sehen Bedrohungsszenarien aus. Ich bin mit Thierry Burkhardt einverstanden, wenn er sagt, ausrichten muss man sich auf das Gefährlichste. Das ist die beste generalstäbliche Schulung. Wobei er schon Fachoffizier war, aber das hat er offenbar dort irgendwo mitgenommen. Das finde ich richtig. Und das würde heissen, man müsste eigentlich sich Grundlagen wieder überlegen. Jetzt einfach sagen, ja, jetzt haben wir anstatt 5-7 Milliarden Militärausgaben, jetzt tun wir Beschaffungslücken füllen. Und fehlendes Material aufstocken, ist für mich ein Verlegenheit zu lösen.
Also da muss man schon ein bisschen mehr wieder in den Grundlagen schaffen.
Ja, man muss wissen, was
ist die Armee noch wirklich weiss.
Also letztlich muss man sich wieder überlegen, in einem sicherheitspolitischen Bericht, wie das ist wie eine Strategieüberlegung. In der Unternehmung muss das Gleiche machen mit der Armee. Was ist die gefährlichste, was sind andere wahrscheinliche mögliche Szenarien? Und dann die Frage stellen, was brauchen wir denn für einen Mittelansatz? Und darum jetzt zu sagen, möglichst rasch NATO-kompatibel werden, das finde ich außerordentlich problematisch, muss ich sagen, weil das heisst de facto, dass wir all unsere Waffensysteme auf die NATO müssen ausrichten. Und ob wir dann noch autonom können entscheiden können, wie wir das machen wollen, das ist dann sagen wir mal so, zumindest eine offene Frage, ob wir dann noch Entscheidungsfreiheit haben oder nicht.
Und wir können uns eigentlich festlegen, bevor wir überhaupt wissen, wie die Strategie denn ist.
Ja, ganz eigentlich, genau.
Oder?
Ja.
Die Strategie, einfach sich der NATO anlehnen, ist eigentlich keine richtige Strategie.
Nein, also nur ein neues Beispiel. Oder? Man hat in der letzten Armeereform irgendwo im Zell, man hat gesagt, Artillerie brauchen wir nicht mehr. Der konventionelle Krieg, der ist weg. Jetzt brauchst du Aufwuchsfähigkeit. Lustige Anekdote, dann zumal der Generalstabschef dann zumal hat gesagt, Auswahlfähigkeit ist mindestens 10 Jahre. Mhm. Ja, 2010. Jetzt haben wir 22, 12 Jahre. Wir haben nicht einmal gecheckt, dass wir müssen aufwachsen müssen. Mhm. So ist es gegangen.
Gut, das ist also bei einer weichen Vorstellung.
Ja, natürlich.
Dass man auf 10 Jahre raus weiss,
ja,
wenn der Krieg
aber kommt. Aber es ist einfach die Entschuldigung war, dass man alle Mängel können zudecken konnte, die Organisation hatte. Man wollte auf das nicht einsteigen. Das ist letztlich so. Aber nur zum Sagen, oder? Man ist gar nicht dort, wo man muss sein. Und wenn Generalstabschef der Armee Süssli sagt, die Einsatzfähigkeit ist 4 Wochen, dann finde ich das schon bedenklich. Oder? Und ich bin, weiss Gott, nicht in der Stahlhelm-Fraktion und kalten Krieger oder so. Aber irgendwo sage ich mir als Staatsbürger, wenn der Staat Ausgaben hat in doch beträchtlicher Höhe von 5 und jetzt neu gegen 7 Milliarden steigend, dann ist es schon noch entscheidend, was ist der Mittelansatz. Und dann kommt schon die Frage, was will ich hinter dran. Und dann kommen wir halt auch zu der Frage von der Neutralitätspolitik, oder? Also ist das Prinzip, das ich für gut befinde, nämlich die guten Dienste anzubieten, ist das noch gültig oder nicht? Und all solche Fragen spielen dann natürlich auch im Zusammenhang mit der Fragestellung, was für eine bewaffnete Neutralität wollen wir.
Wie kompetent, wenn wir so jetzt nach kurzem Schluss reingehen, wie kompetent ist eigentlich unser Staat? Jetzt haben wir vorher eben von der Strommangellage ein bisschen gehabt, wo aus meiner Sicht der Staat ein paar Sachen nicht gut gemacht hat. Bei der Armee ist es offensichtlich. Gibt es Sachen, die der Staat richtig gut macht? Ich meine, du bist so lange schon in der Politik. Hat es Sachen, die du findest, mal, das hat der Staat schon sehr gut gemacht in der Schweiz?
Ja, was heisst der Staat? Der Staat ist ja. Da, ne? Sind wir alle, oder? Also letztlich müssen wir die Frage mehr stellen, was hat die Politik gut gemacht und was hat sie...
Was hat sie richtig gut gemacht?
Hat sie nicht gemacht? Also wenn ich jetzt eine Langfristbetrachtung anschaue, dann muss ich sagen, unser Sozialversicherungssystem ist etwas vom Feinsten. Und das ist ein Klammern, wo die Gesellschaft zusammen hat, wo hohe Einkommensschichten, tiefere Einkommensschichten, Solidarität spielt. Wir haben nicht riesengroße Einkommenskluft, die zu gesellschaftspolitisch unerwünschten Zerwürfnissen führt. Und darum im Sinn vom Schlusswort müssen wir alles daran setzen, dass die AHV-Vorlagen mit 2x ja durchkommen, damit wir die Stossrichtung weiterleben
können. Jetzt haben wir Kurve genau richtig gemacht. Ja. Also AHV 2x ja.
Allein müssen studieren.
Ja, genau, super. Genial. Ich hätte es nicht gemerkt. Nein, Hans-Uli Wigl, danke vielmals für das spannende Gespräch. Interessant.
Danke vielmals, hat Spass gemacht.
Ja, ist interessant gewesen und ich glaube eben, da finde ich schon, die Zeitenwende sollte eigentlich eine bürgerliche Zeitenwende sein. Schauen wir mal, wie es kommt. In dem Sinne, danke vielmals. Das war der Nebelspalter. Markus Somm, Hans-Uli Bigler. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen noch einen schönen Tag.
Dankeschön. Merci.
Super, danke.